Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Gott ist tot. Ich vermute, es gibt den einen oder anderen hier unter uns, der zumindest schon mal ähnlich gedacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr diese Einstellung teilen könnt, ob er sie mitgebracht hat. Aber das Erste, was ich euch heute sagen möchte in dieser Predigt, wenn du diese Einstellung hast, dass Gott tot ist, dann möchte ich dir sagen, wir verurteilen dich nicht dafür. Du bist hier zwar in einer Kirche gelandet und natürlich haben wir eine Meinung und haben wir eine Position, aber wir respektieren deine Meinung, wir respektieren deine Haltung und wir respektieren, wenn du auf diese Frage vielleicht, ob Gott tot ist, deine eigene Antwort hast. Das ist für mich in Ordnung. Aber du bist jetzt in unserem Kurs und in unserem Kurs gelten unsere Regeln. Nein, Spaß beiseite. Wir möchten die nächsten 30 Minuten einfach gebrauchen und nützen, um unsere Position in dieser Frage klar zu machen. Wir möchten sagen, wie wir darüber denken, ob Gott tot ist oder nicht und warum wir so denken. Das ist mir extrem wichtig. Gott ist tot. Selbst wenn du wirklich so denkst, vermute ich, dass du wahrscheinlich noch nie in der Situation warst, dass du das so explizit auch aufschreiben, sagen und bekennen musstest. Aber genau das ist der Fall in diesem Philosophiekurs, den dieser Josh Wheaton besucht. Sie werden aufgefordert, Stellung zu beziehen. Und klar, sie plappern erstmal nur nach. Ja, der Lehrer fordert oder der Professor fordert mit viel Druck eine Position und er gibt ihnen auch noch vor, was sie sagen müssen. Aber ist das nicht ganz ähnlich in unserer Gesellschaft, in unserer Situation, in der wir leben? Unsere Gesellschaft gibt uns auch eine Antwort vor. Ich möchte dich einfach herausfordern heute, auf diese Frage, ob Gott tot ist oder nicht, für dich persönlich eine Antwort zu finden und diese Antwort wirklich zu geben. Josh Wheaton schwimmt nicht einfach mit dem Strom. Er unterschreibt nicht einfach diese Position und sagt sich, naja, ich glaube es zwar anders, aber damit ich mal eine Ruhe habe, gebe ich halt den Zettel ab. Er handelt anders als die anderen und damit beginnt die ganze Geschichte dieses Films. Der Film Gott ist nicht tot lebt von eigentlich einer total simplen Frage. Kann man Gott durch wissenschaftliches Denken wegbeweisen oder kann man Gott durch wissenschaftliches Denken begegnen? Das ist die Grundfrage dieses Films und die finde ich extrem spannend. Werner Heisenberg, ein Quantenphysiker, sagte einmal, oder man schreibt es ihm zumindest zu, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Doch am Grund des Bechers wartet Gott.
Atheisten behaupten, dass niemand Gottes Existenz beweisen kann. Sie haben recht. Aber ich sage, niemand kann seine Existenz widerlegen. Um Licht ins Dunkel zu bringen, müssen wir uns den Beweisen widmen. Wir werden vorgehen wie bei Gericht mit Gott in der Anklage. Professor Redison als Staatsanwalt, ich als Verteidiger und ihr als die Geschworenen. Die meisten Kosmologen sind sich einig, dass das Universum vor etwa 13,7 Milliarden Jahren durch den Urknall entstand. Werfen wir einen Blick auf die Beschreibung des Urknalls von Physiker und Nobelpreisträger Steven Weinberg, wie der Urknall wohl ausgesehen hat. Da er ein Atheist war, können wir dabei von einer rein wissenschaftlichen Erklärung ausgehen. Es begann mit einer gewaltigen Explosion. In nur 3 Minuten entstanden 98% der gesamten Materie. Das Universum begann zu existieren. 2500 Jahre lang stimmten die meisten Wissenschaftler mit Aristoteles überein in der Vorstellung eines beständigen Universums, dass unser Universum schon immer existiert hat und es keinen Anfang gibt. Die Bibel war anderer Meinung. In den 20er Jahren hat der Astronom George Lemaître, ein Theist, der auch...
Was ist ein Theist?
Ein Theist ist jemand, der an die Existenz Gottes glaubt. Lemaître sagte, dass etwas im geringsten Bruchteil einer Billionstel Sekunde aus dem Nichts mit einem unvorstellbaren Lichtblitz entsteht. Das würden wir doch erwarten, wenn Gott tatsächlich die Worte gesprochen hätte aus Genesis 1, Vers 3. Es werde Licht. Mit anderen Worten ist die Darstellung des Urknalls genau das, was man erwarten würde, wenn man Genesis gelesen hat. 2500 Jahre lang war die Bibel im Recht und die Wissenschaft im Unrecht.
Alles ist Teil seiner großen Schöpfung.
All das deutet auf einen Schöpfer hin. In unserer realen Welt kommt es nicht vor, dass Dinge einfach so aus dem Nichts entstehen. Aber Atheisten wollen in einem Punkt eine Ausnahme machen. Mit dem Universum und allem, was existiert.
Richard Dawkins schreibt in seinem Buch Gotteswahn, wenn Gott das Universum erschaffen hat, dann kann ich euch auch fragen, wer hat Gott erschaffen?
Diese Frage ergibt nur Sinn bei einem Gott, der erschaffen wurde. Nicht jedoch bei einem Gott, der bereits existiert hat. Und an so einen Gott glauben die Christen. Auch wenn wir Gott aus der Gleichung nehmen, kann ich sehr wohl die Frage zurückgeben an Mr. Dawkins und nachhaken. Wenn das Universum den Mensch geschaffen hat, wer hat das Universum geschaffen? Es ist so, sowohl Theisten als auch Atheisten plagen sich mit derselben Frage, wie alles seinen Anfang nahm. Ich hoffe, ihr versteht dadurch, dass man keinen intellektuellen Selbstmord begeht, wenn man an einen Schöpfer hinter der Schöpfung glaubt. Und wer nicht an Gott glaubt, ist zwangsweise in der Pflicht, eine glaubwürdige alternative Erklärung zu finden für die Entstehung der Welt.
Wer nicht an Gott glaubt, ist zwangsweise in der Situation, dass er eine Erklärung finden muss. Richard Dawkins ist einer der vermutlich momentan berühmtesten Wissenschaftler, der weltweit aktiv ist. Er ist ein bekennender Atheist. Und ihm geht es nicht nur darum, dass er nicht glaubt, sondern er ist auf einer Mission. Er möchte die Welt vom Glauben befreien. Er ist mega aggressiv in seinem Vorgehen und er versucht, die Welt so zu erklären, dass Gott darin keinen Platz hat, dass er nicht vorkommt. Er führt einen mega langen und intensiven Nachweis an, dass sich das ganze Universum aufgrund von Gravitationsgesetzen von selbst erschaffen haben soll. Ich meine, es ist wirklich spannend, wenn ihr Richard Dawkins mal lest, also mir ging es so nach 3 Seiten, hat es mich überstiegen, bin ich gar nicht mitgekommen. Dann habe ich mir Erklärungen zu Richard Dawkins angehört und habe ein bisschen verstanden, was er dort eigentlich von sich gibt. Das Spannende an diesem Mann ist, ich glaube, er ist wirklich nah dran, ein Genie zu sein, wissenschaftlich. Aber dieses Genie hält es nicht für notwendig, eine relativ einfache Frage zu beantworten. Wer hat dem Nichts gesagt, dass es feststehende Gesetze hat? Er sagt, aufgrund des Gravitationsgesetzes ist aus dem Nichts alles entstanden. Aber wer hat diesem Nichts das Gravitationsgesetz gegeben? Wer hat dem Nichts die Konstanten gegeben, die es gibt? Das Plancksche Wirkungsquantum, diese ominöse Weltformel, auf der alles basieren soll, was es gibt. Wer hat das in dieses Nichts hineingelegt? Dawkins Erklärung des sich selbst erschaffenden Universums, finde ich, ist nicht nur wissenschaftlich zweifelhaft, sie ist extrem unglaubwürdig. Was ist die Alternative dazu? Die Evolutionstheorie?
Verehrte Geschworene, in den vergangenen 150 Jahren waren Darwinisten der Meinung, dass Gott als Erklärung der menschlichen Existenz nicht nötig sei und dass die Evolution Gott überflüssig macht. Aber die Evolution setzt erst ein, wenn bereits Leben existiert. Aber wo kam das Leben ursprünglich her? Nun, Darwin hat sich der Frage nie gewidmet. Er vermutete vielleicht, dass ein Blitz in einen Tümpel voller Chemikalien einschlug und bingo, lebende Materie. Aber so einfach ist es nicht. Darwin behauptete, dass jedes Lebewesen von diesem einen simplen Organismus abstammt, welcher sich fortpflanzte und im Laufe der Zeit die komplexen Formen annahm, die wir heute kennen. Nach Erkenntnis seiner eigenen Theorie formulierte Darwin seinen berühmten Satz: Natura non facit saltum. Was in etwa bedeutet, die Natur macht keinen Sprung. Wie der bekannte Autor Lee Strobel betonte, wenn wir uns die 2,8 Milliarden Jahre, seit denen es Leben gibt, als kompletten Tag vorstellen, dann sind in einem kurzen Moment von 90 Sekunden die meisten Tiere entstanden, in der Form, die wir heute kennen. Nicht langsam und kontinuierlich, wie Darwin vorhersagte, sondern was die Evolution angeht, ziemlich plötzlich. Aus »Die Natur macht keinen Sprung« wird »Die Natur macht einen gewaltigen Sprung«. Also wie erklären sich Theisten dieses plötzliche Erscheinen neuer biologischer Lebensformen? Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Genesis 1, Vers 20. Kurz gesagt, die Schöpfung entstand, weil Gott es so wollte. Und was für uns aussieht wie eine Aneinanderreihung von Zufällen, könnte tatsächlich das Ergebnis eines göttlichen Plans sein.
Ein göttlicher Plan hinter allem? Herr, du durchforschst mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das. Zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Selbst wenn ich mir wünschte, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Du hast mich geschaffen. Meinen Körper und meine Seele im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich, schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar, noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Deine Gedanken sind zu schwer für mich. Oh Gott, es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, so käme ich doch nie an ein Ende.
Das Böse, sagt man, ist die größte Waffe der Atheisten gegen den christlichen Glauben, nicht wahr? Allein dessen Existenz führt zu der Frage, wenn Gott gütig und allmächtig ist, wieso lässt er das Böse zu? Die Antwort liegt tatsächlich auf der Hand. Freier Wille. Aufgrund der Willensfreiheit lässt Gott das Böse zu. Aus christlicher Sicht akzeptiert Gott das Böse nur vorübergehend, damit eines Tages diejenigen, die an ihn glauben, in den Himmel auffahren, frei von dem Bösen, aber dennoch frei in ihren Entscheidungen. Mit anderen Worten, Gott beabsichtigt, letztendlich das Böse eines Tages zu vernichten.
Wie überaus praktisch. Eines Tages werde ich alles Böse beseitigen. Aber bis dahin müsst ihr euch mit all den Kriegen, Massenvernichtungen, Tsunamis, Hungersnöten, Armut und AIDS herumschlagen. Angenehmes Leben. Nächster Vortrag, Moralvorstellungen.
Warum nicht? Professor Radisson, ein bekennender Atheist, glaubt nicht an Moralvorstellungen. Aber laut Lehrplan muss er uns eine Abschlussprüfung abverlangen. Also, ich bin mir sicher, dass er bei einem Täuschungsversuch plötzlich wie ein Christ klingen würde und uns sagen würde, es sei falsch zu betrügen und dass wir das wissen müssten. Und dennoch, worauf stützt er sich? Wenn ich durch geplanten Betrug erfolgreich bin, wieso sollte ich es nicht tun? Für Christen ist die Grundlage der Moral, was über richtig und falsch entscheidet, eine gerade Linie, die direkt auf Gott zurückführt.
Oh, Sie behaupten also, dass ein Gott nötig ist, um moralisch zu sein, dass es keine moralischen Atheisten geben kann?
Nein, aber ohne Gott gibt es eigentlich keinen Grund, moralisch zu sein. Nicht einmal einen Grundsatz, was Moral bedeutet. Unter Christen ist so etwas wie Lügen, Stehlen und Betrügen, in meinem Beispiel bei einem Test, verboten. Das ist Diebstahl. Aber wenn es keinen Gott gibt, wie Dostojewski einst gesagt hat, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Und nicht nur das, sondern auch sinnlos. Denn wenn Professor Radisson recht hat, dann sind all unsere Anstrengungen und Bemühungen und diese Diskussion bedeutungslos. Unser Leben und letztendlich unser Tod wird nicht mehr bedeuten als bei einem Gott.
Das ist doch lächerlich. Alles in allem behaupten Sie also, dass man die Wahl treffen muss. Glauben oder nicht glauben.
So ist es. Mehr gibt es nicht und wird es nie geben. Der einzige Unterschied zwischen Ihrer und meiner Auffassung ist, dass Sie keine Wahl lassen. Sie verlangen von jedem von hier, sich gegen den Glauben zu entscheiden.
Weil ich Sie davon befreien will. Weil Religion wie ein Virus schon von den Eltern in die Köpfe ihrer Kinder eingepflanzt wird. Und das Christentum ist das schlimmste Virus von allen. Es schleicht sich langsam in unsere Köpfe, wenn wir schwach oder krank oder hilflos sind.
Sie sehen Religion als eine Krankheit.
Ja. Ja, sie infiziert alles. Sie ist das Gegenteil von Vernunft.
Vernunft? Professor, Sie haben die Vernunft schon lange hinter sich gelassen. Was Sie unterrichten, ist nicht Philosophie. Es geht nicht einmal mehr um Atheismus. Sie unterrichten Antitheismus. Sie wollen nicht nur selbst nicht glauben. Sie wollen alle anderen auch vom Glauben abhalten.
Wieso geben Sie es nicht zu? Sie wollen alle mit Ihrem primitiven Aberglauben anstecken.
Ich will nur, dass Sie Ihre eigene Wahl treffen. Das ist es, was Gott will.
Sie haben keine Ahnung, wie sehr ich es genießen werde, Sie scheitern zu sehen.
Wen wollen Sie wirklich scheitern sehen, Professor? Mich? Oder Gott? Hassen Sie Gott?
Das ist nicht mal eine richtige Frage.
Okay. Wieso hassen Sie Gott?
Das ist lächerlich.
Warum hassen Sie Gott? Antworten Sie! Sie können die Logik erkennen. Die Wissenschaft untermauert Gottes Existenz. Sie wissen das. Wieso hassen Sie Gott? Wieso, Professor? Eine ganz einfache Frage, Professor. Wieso hassen Sie Gott?
Weil er mir alles genommen hat. Ja, ich hasse Gott. Ich habe nur eins für ihn übrig, Hass.
Wie können Sie jemanden hassen, der nicht existiert?
Wir machen heute eine halbe Stunde Predigt und wir versuchen etwas zusammenfassen, was die Wissenschaft seit Jahrhunderten beschäftigt. Es bricht sich runter auf diese Frage, glaubst du oder glaubst du nicht, dass es Gott gibt? Das Spannende ist, wenn man das wirklich komprimiert, es gibt keinen einzigen bis zum Schluss zu Ende durchdachten Gedanken, der Gottes Anwesenheit wirklich verneint. Es gibt keine Logik, die beweist, dass es Gott nicht gibt. Du kannst Gott auch nicht beweisen, dass es ihn gibt. Es bleibt wirklich an dem Punkt, du musst dich entscheiden. Glaubst du das oder glaubst du es nicht? Ich glaube, dass noch wahnsinnig viel offen ist. Ich glaube, dass wir extrem vieles nicht verstanden haben. Aber ich musste mal sehr schmunzeln. Albert Einstein ist ja recht bekannt, dass er ganz gut denken konnte. Er sagte mal, das kleinste Problem, das Gott hatte, als er diese Welt geschaffen hat, war die Frage, ob wir Menschen verstehen, was er gerade tut. Und ich glaube, wenn Albert Einstein diese Demut besessen hat, zuzugeben, dass er vieles nicht begreift, dass er vieles nicht versteht, dann sind auch wir herausgefordert, zuzugeben, dass es viele Bereiche gibt, die wir nicht verstehen. aber die nicht unbedingt an der Frage hängen, existiert Gott oder existiert er nicht. Das Spannende ist, wenn man sich die Wissenschaft der letzten Jahrhunderte mal anschaut, extrem viele der namhaften Wissenschaftler wurden zu Christen. Extrem viele, die ihr Leben lang versucht haben, Gott abzulehnen, kamen am Ende ihres Lebens an den Punkt, wo sie mit Gott Frieden geschlossen haben. Aber das Spannende an der ganzen Sache und auch das Spannende an dem Film ist eigentlich nicht die Frage, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Und dazu möchte ich euch heute ein ganz praktisches Beispiel zeigen. Das habe ich uns mitgebracht. Das hier ist jetzt ein wissenschaftliches Experiment. Also ihr seht, es ist ein hochkompliziertes Teil. Es ist wahnsinnig kompliziert, das herzustellen. Gibt bestimmt einen lateinischen Namen dafür, auch kompliziert. Ich würde es Brett nennen. Das ist ein Brett. Ein Brett, gesägt aus einem Baum unserer Wiese, ein Zwetschgenbaum. Da haben wir das rausgemacht. Es gibt eine berechenbare Wahrscheinlichkeit, dass dieses Brett in dieser Form, so wie wir es jetzt vor uns haben, aufgrund der Witterung von Wind, Regen, Stürmen, Blitzeinschlägen und sonstigem genau so entsteht. Wenn wir den mathematischen Nachweis jetzt führen würden, müsste ich euch sagen, ich kann es nicht rechnen. Es ist extrem unwahrscheinlich, aber es gibt eine Möglichkeit, dass das so entsteht. Dass du also quasi auf eine Wiese kommst und da liegt genau so ein Brett durch Zufall entstanden. Unwahrscheinlich, aber möglich. Ich habe euch noch ein Brett mitgebracht. Das ist auch ein Brett. Im Grunde genommen fast das Gleiche. Auch Holz, noch ein paar Schnüre dran. Wir nennen es Gitarre. Eigentlich ist es auch ein Brett. Wisst ihr, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass so eine Gitarre durch Wind, Regen, Sturm, Blitzeinschlag und sonstige physikalische Gegebenheiten vom Baum fällt? Null. Rein rechnerisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gitarre durch Zufall vom Baum fällt, wahrscheinlicher, als dass du durch Zufall entstanden bist. Wir glauben, dass es einen Gitarrenbauer gibt. Wir glauben, dass es einen Mensch oder vielleicht auch mehrere Menschen gab, die Idee hatten, aus so einem Brett etwas zu machen. Sie haben da eine Idee hineingesteckt, einen Gedanken hineingesteckt und sie haben diese Idee weiterentwickelt. Wir glauben, dass es einen Gitarrenbauer gibt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es ist wie mit Gott. Die Tatsache, dass du daran glaubst, dass es einen Gitarrenbauer gibt, nutzt dir gar nichts. Überhaupt nichts. Dann gibt's halt einen Gitarrenbauer. Na und? Davon weißt du überhaupt noch nicht, was man mit so einer Gitarre machen kann. Um zu erfahren, was man mit einer Gitarre macht, brauchst du jemanden, der dir das beibringt. Und ich habe heute einen, den genialsten, den fantastischen Gitarrenlehrer mitgebracht, den ich kenne. Gebt mal einen Riesenapplaus dem Luis. Luis, bitte. Oh, ich erstarre vor Ehrfurcht. Luis, ich habe vor etwas mehr als einem Jahr, fast anderthalb Jahren, angefangen, bei dir Unterricht zu nehmen. Was ist so das Erste, was du im Gitarrenunterricht mit einem Schüler machst?
Also das Erste, was ich mache, ist einfach erklären, wie die Gitarre funktioniert, die Teile der Gitarre, dass der Schüler einfach die Gitarre kennenlernt als Instrument.
Okay, also die einzelnen Teile, die Namen davon und die Funktion.
Richtig. So.
Sehr gut. Und dann, wie geht es dann weiter?
Genau, und dann einfach, dass der Schüler mit der Gitarre anfängt zu spielen, auch wenn er nicht kann. Einfach, dass der genau hört, wie das Instrument klingt. Ja.
Ja.
Und dann machen wir ein paar, ja, vielleicht ein Lied oder so mit, nur mit leeren Seiten. Also nur, dass der weiß, ah, okay, jetzt von Anfang kann ich was spielen.
Geil.
Genau.
Okay. Ist aber noch nicht so cool.
Ja, aber es ist wichtig einfach, dass am Anfang, dass der Schüler weiß, dass der schon etwas machen kann mit dem Instrument, auch wenn er noch... vor allem in der ersten Unterricht, ja, dass er einfach sich motiviert, weiter sich entwickeln. Genau, ja. Deswegen, also ist.
Ich erinnere mich noch gut an unsere erste Stunde. Ah, nein, das war ein E. Ah, zwei Akkorde, erste Stunde. Und er hat so recht. Ich bin nach Hause gegangen und ich hatte das Gefühl, ich kann was. Ja, yeah, das ist unglaublich. Hey, Unterricht beim Luis und du fühlst dich so gut danach. Fantastisch. Ja, und dann? Wie genau. Geht's dann weiter?
Natürlich, also die Motivation ist sehr wichtig für den Schüler. Also wie du gesagt hast, dass er sich nicht frustriert, weil das Instrument ist relativ leicht, aber man braucht Kraft. Also man braucht schon ein paar Hinweise, ja, dass es... irgendwann man fängt Spaß zu haben. Ja, weil man möchte natürlich mit Musik Spaß haben, aber wir sind begrenzt am Anfang. Ja. Also wir können nicht alles machen, was wir eigentlich spielen würden, ja, oder gerne spielen würden.
Ja.
Aber damit laufen wir einfach den Weg. Ich sehe das so als Gitarrelehrer, dass ich einfach einen Weg zusammenlaufe mit den Schülern und dass ihm jede Stunde bringe ich einen Schritt weiter. Nur, genau. Und irgendwann erreicht er dein Ziel, also sein Ziel oder ihr Ziel. Und manchmal das Ziel ist einfach, ein Lied zu spielen. Und dann, wenn das erreicht ist, dann ist für den Schüler schon gut.
Ich habe gemerkt, dass unser Thema von heute und Gitarrenunterricht ganz schön viel miteinander zu tun haben. Ich glaube, die Tatsache, dass es Gott gibt, nutzt dir nichts. Wir müssen lernen, mit diesem Gott zu leben. Wir müssen lernen, wie das ist, mit Gott unterwegs zu sein. Und ich glaube, da gibt es genau solche Menschen, die dich begleiten können. Da gab es Menschen, die die Bibel geschrieben haben, die ihre Erfahrungen mit diesem Gott aufgeschrieben haben. Von ihnen kann man lernen. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die dich begleiten. Und wie du gerade gesagt hast, die einen Weg mit dir gehen und dir helfen, mit diesem Gott zu leben, Erfahrungen mit ihm zu machen und sich auf ihn einzulassen. Und dann gibt es ja noch was ganz Spannendes, sowohl beim Gitarrespielen als auch in der Gemeinde. Es gibt ja Leute, die machen das Gleiche, aber die machen es besser. Und ich bitte mal die Dani auf die Bühne. Dani, auch dir einen Riesenapplaus. Die Dani hat beinahe zeitgleich begonnen wie ich. Ja, ist ein bisschen peinlich für mich. Sie war fleißiger, sie war talentierter, sie ist vielleicht auch in einer anderen Situation, was die Familie angeht, was den Beruf angeht. Aber das Ergebnis nach in etwa der gleichen Zeit ist, dass sie Kilometer voraus ist, dass sie das wesentlich besser macht als ich. Und ich glaube, genauso ist es im Glauben auch. Wir haben Leute, die beginnen vielleicht zur gleichen Zeit, aber vielleicht leben sie intensiver, vielleicht machen sie andere Erfahrungen, vielleicht haben sie eine andere Situation, in der sie ihr Leben gerade verbringen. Und das hat zur Folge, dass sie im Glauben vielleicht schneller vorwärts kommen. Aber das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Das Spannende ist, dass wir lernen, miteinander etwas anzufangen. Und genau das wollen wir jetzt noch tun. Der Luis hat schon gesagt, Sinn und Zweck vom Gitarrespielen ist ja, dass man irgendwann auch Lieder spielen kann und dass man es lernt, miteinander Lieder zu spielen. Und Luis, vielleicht kannst du uns jetzt helfen, dass wir miteinander ein Lied hinkriegen.
Wir spielen einfach zusammen. Dann haben wir Spaß miteinander. Yeah. sehr gut.
Aber Gottes Barmherzigkeit ist so groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, alles verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuer Welt. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand auf etwas seine guten Taten einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk. Durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott sich schon im Voraus mit uns gedacht hat. Ja, Vater, du hast die Berge gemacht. Du hast das Meer geschaffen. Du hast alle Tiere, alle Pflanzen gemacht. Du bist auf diese Welt gekommen, um uns mit dir zu versöhnen. Du hast einen Plan mit jedem von uns. Vater, ich danke dir, dass du nicht tot bist, dass du lebendig bist, dass du ein Interesse an uns hast, dass du uns begegnen möchtest, dass du mit uns reden möchtest, dass du eine Beziehung mit uns möchtest. Und ich danke dir, dass es jedem von uns möglich ist, sich auf diese Beziehung mit dir einzulassen. Danke dafür. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.